Wir hatten ja zuletzt die Botschaft, es ist vollbracht. Und wir haben festgestellt, es war Jesu wichtigste Aussage. Es waren seine letzten Worte, als er am Kreuz hing, kurz bevor er starb. Es war eigentlich eine Feststellung einer Tatsache, die da gerade in der Situation passiert ist. Er hat seine Hauptaufgabe, die Sünder von der Sünde zu erlösen, vollbracht. Das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt, heißt es, hat die Hauptaufgabe, die er tun musste, vollbracht. Und es ist für uns geschehen, uns zum Guten, für alle Menschen ist es geschehen. Und wie gesagt, Gültigkeit erlangt es für die, die glauben. Gemacht hat es für alle, aber ohne Glauben ist es halt einfach dann nicht gültig. Es ist so, wie wenn du irgendwas kaufen möchtest, aber solange du nicht bezahlst, gehört es dir nicht. Ganz einfach. Und der Glaube ist unsere Währung. Durch Glauben nehmen wir an, bezahlen wir praktisch gesagt. Ja, ist sehr günstig, was Jesus uns anbietet. Ewige Erlösung, und zwar für Geist, Seele und Leib. Das müssen wir wissen. Nicht, dass wir meinen, ja, es ist ja nur für den Geist. Das Werk hat Jesus für alle drei Teile des Menschen vollbracht. Und das ist wichtig zu wissen und dann auch zu glauben, weil es sind die drei Abstufungen. Erst musst du es wissen, und wenn du es weißt, dann kannst du dich dazu entscheiden, das zu glauben. Und was glauben, kannst du dann auch Glaubensbekenntnisse machen. Und das macht es zur Realität für dich. Also als du dich zu Jesus bekehrt hast, hast du deine Erlösung empfangen. Auch wenn du es nicht gleich siehst. Ja, den Geist siehst du ja nicht. Und am Körper und an der Seele ist es ein Prozess. Da kommen wir aber jetzt dann noch ein bisschen drauf. Aber im Geist geschieht es sofort. Und wie ich auch schon öfter gesagt habe, ein vollkommenes Opfer ist gebracht worden und ein vollkommenes Opfer hat auch eine vollkommene Erlösung zur Folge. Und wie gesagt, alle drei Teile, Geist, Seele und Leib des glaubenden Menschen sind durch dieses Opfer erlöst worden. Das hat Jesus erwirkt, bezahlt, erkauft. Dass der Mensch aus drei Teilen besteht, Geist, Seele und Leib, lesen wir in 1. Thessalonicher 5, 23. Der äußere, der offensichtliche Teil ist unser Leib. Ja, der vielleicht bei einem besonders schön ist, beim anderen wieder weniger. Ist Ansichtssache. Der Leib, mit dem man dann manchmal Schwierigkeiten hat und manchmal auch nicht. Dann steckt da die Seele drin, die sich durch den Leib auch ausdrückt, weil die Seele kann ja nichts von sich aus reden, wenn es nicht den Mund des Leibes hätte. Oder die Hände etwas zu tun. Das gehört alles zusammen. Aber die Seele kann auch Probleme haben, auch wenn sie erlöst ist. Aber da ist halt die Erlösung ein Prozess. Und umso mehr diese Erlösung fortschreitet, sich durchdrängt, umso besser geht's der Seele und dann auch dem Leib. Aber das Wichtigste ist der Geist des Menschen. Das ist der erste Teil, der durch dieses Erlösungswerk erlöst wurde, und zwar in einem Moment schlagartig. Das ist der Unterschied zwischen der Erlösung des Geistes oder der Seele und dem Leib. Der Geist ist nämlich der Teil, der vorrangig mit Gott in Verbindung treten kann, weil auch Gott ist Geist. Das sagt Jesus selber, Johannes 4, 24, Gott ist Geist. Und Geist ist halt dieselbe Ebene, das passt am besten zusammen. Deshalb ist es für uns existenziell wichtig, dass wir sehen, der Geist ist vollkommen erlöst, ist von neuem geboren, ist eine neue Schöpfung geworden. Darum ist die Erlösung des Geistes auch das A und O der ganzen Sache, von dem, was vollbracht wurde. Die Seele und der Leib profitieren nämlich davon. Und nicht bloß die Seele und der Leib, sondern auch dein ganzes, sage ich mal, Lebenskonstrukt. Alles, was dich betrifft, profitiert von der Erlösung deines Geistes, von dieser Wiedergeburt, von dieser wieder mit Gott in Gemeinschaft gekommen zu sein, weil dann auch Gottes Segen und Kraft fließen kann. Wie gesagt, die Erlösung des Geistes geschieht in einem Moment voll und ganz bei deiner Bekehrung. Er wird zu einer neuen Schöpfung, sagt uns 2. Korinther 5, 17. Ja, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, sagt der Paulus. Das Alte, das Sündige, das Tote ist Vergangenheit. Das Gesetzliche ist alles Vergangenheit, das Religiöse. Jetzt ist ganz was Neues geworden, weil der Geist wieder mit Gott selbst in Verbindung gekommen ist. weil er wieder durch die Wiedergeburt lebendig gemacht wurde. Und es kam nur durch die Hinwendung im Glauben zu Jesus. Wenn du ihn als deinen Erlöser und Retter angenommen hast und es auch ausgedrückt hast durch dein dementsprechendes Bekenntnis und der Taufe natürlich auch noch dazu, das ist auch dann das sichtbare Zeichen nach außen hin, dann ist es alles komplett und dann kannst du in Kontakt mit Gott und seiner Kraft und ja, bist eben einfach von innen heraus wieder lebendig geworden. Dieser alte geistliche Zustand der Sünde und des Todes ist praktisch gesagt vergangen. Unser Geist ist damit frei von der Sünde Adams, von dieser Erbsünde, weil diese Sünde hat ihn nämlich vom Lebensfluss Gottes getrennt und getötet. Wie schon Gott zu Adam sagte, wenn du von dem Baum isst, musst du sterben. Wenn du sündigst, musst du sterben. Ja, der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns auch die Bibel. Und von dieser Sache sind wir damit erlöst und wieder mit Gott in Gemeinschaft, in Verbindung. Dieser Todeszustand des Geistes ist somit beseitigt. Paulus drückt es auch aus im 1. Korinther 15, 22, indem er sagt, wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. In Adam, in der Abstammung von Adam, sterben alle, geistlicher Tod und folglich dann auch eben der körperliche Tod. Und so genauso in Christus Jesus, im Stammbaum von Jesus her, werden alle, die glauben, die da eingepfropft wurden, lebendig gemacht. Und sie sterben eben nicht mehr, darum haben wir das ewige Leben. Und selbst wenn der Leib irgendwann noch sterben wird, man müsste eigentlich so sagen, wenn du den Leib ablegst, weil du stirbst ja nicht, dann hast du trotzdem ewiges Leben und der Tag wird kommen, wo du einen neuen Leib bekommen wirst. Und das, wie die Schrift auch sagt, wir werden dann sein wie Jesus. Also wir haben weiterhin einen Leib und dann einen viel besseren als hier den irdischen, der noch das Bild Adams trägt. Aber wir als Christen, neutestamentliche Christen, wir konzentrieren uns auf den Geist. Ja, das ist das A und O ist. Also du sollst dich auf den Geist in dir, der von neuem geboren wurde, wieder mit Gott in Verbindung gekommen ist, auf den musst du dich konzentrieren. Die meisten Christen sind konzentriert auf ihre Umstände und auf ihre Werke und was weiß ich was alles und was auf die ganze Gemeindesache, was alles so abläuft und sind nicht geistorientiert. Und dann sind sie wieder vom Lebensstrom ein bisschen abgetrennt, ein Stück weit. Sie wären eigentlich angeschlossen, aber es fließt einfach nicht. Kannst du dir so vorstellen wie ein Stromkabel an der Steckdose, aber es ist ein Schalter dazwischen. Und wenn der Schalter da immer auf Aus ist, dann funktioniert die Maschine nicht. Aber wenn aber der Geist in dir aktiv ist, dann ist der Schalter on und dann fließt die Kraft und dann funktionierst du dementsprechend. Du bist dann praktisch bildlich gesprochen die Maschine und dann läuft die einfach. Du bist an der Quelle von Gottes Kraft, Gottes Liebe, Gottes Frieden, Gottes Weisheit, Gottes Wahrheit, Gottes Freude. Das ist ganz wichtig und man braucht einfach Gottes Freude, weil die Welt ein bisschen konfus ist und verrückt ist. Und du bist an Gottes Herrlichkeit und Gerechtigkeit angeschlossen, mit ihm verbunden. Und diese unendliche Quelle sollen sich die Christen zunutze machen. Aber viele wissen es gar nicht, dass wir diese Quelle haben. Sie meinen aber von Gott, der da oben, und wenn er mir gnädig ist, wird er was runterschicken. Aber wir haben durch die Wiedergeburt, durch die Lebendigmachung des Geistes einfach wieder Anschluss an diese göttliche Quelle. Und diese Art von Christen, die ihren erlösten Geist entdeckt haben und auch angezapft haben, die an der Steckdose sind, die sprudeln von allen diesen Dingen. Solche Christen brauchen nicht dauernd Seelsorge oder sonstigen Betreuung, weil dieser Lebens- und Liebesstrom Gottes sie immer wieder von innen heraus erfüllt und die Seele erfrischt und den Körper fit macht und auch Heilungen können aus dieser Richtung her in deinem Leib und deiner Seele auch geschehen. Weil Jesus in uns wohnt, ja, in unserem Geist ist er drin, durch die Wiedergeburt, zusammen mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist arbeitet mit unserem lebendig gemachten Geist zusammen. Römer 8, 16 kannst du den Beweis nachlesen. Also fixiere dich auf diesen Geist in dir, indem dass du viel in neuen Sprachen betest, redest, weil es deinen Geist aktiviert. Dein Geist muss aktiviert werden und der Geist wird auch mit Sprachengebeten dann auch wach gemacht und aktiviert und lebendig gehalten und ja, fängt einfach an zu sprudeln. Wenn du Lobpreis machst, wenn du ja, den Herrn immer wieder auch dankst für die wunderbaren Verheißungen, wenn du deinen Blick auf dies richtest und nicht auf die negativen Umstände, nicht auf die Schmerzen, die dir der Körper bereitet oder die verrückten Gedanken in deiner Seele oder negativen Gefühle, was auch immer gibt. Die sagt nicht, dass es immer ganz einfach ist. Das ist klar, weil wenn was schmerzt und wenn du in einer depressiven Stimmungsphase bist, ist das nicht so einfach. Aber das, da muss man sich manchmal dran zwingen, weil dann kommst du wieder raus aus dieser Situation. Wenn die Quelle in dir anfängt zu sprudeln, ich habe gesagt zu blubbern, ja, dann kommt Gottes Geist in Aktion und es wird alles wieder gut. Und lass bloß nicht vorher ab, weil der Herr ist für dich, der Herr liebt dich und er möchte durch deinen Geist in dir arbeiten und fließen. Also Christus in dir, heißt es in Kolosser 1,27, und damit auch die Herrlichkeit. Jesus ist in dir und er möchte nicht bloß in dir sein, er möchte in dir leben. Das ist ein Unterschied, ob er drin ist und du trägst mit und er ist eingekastelt oder ob er in dir lebt und wirkt. Der Riesenunterschied. Also lass ihn in dir leben und lass ihn in dir wirken. Paulus fordert die Korinther einmal auf, 2. Korinther 13, 5, prüft euch selber, prüft euch selber, ob ihr wirklich im Glauben seid. Untersucht euch, sagt er hier sogar. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Ja, das soll man erkennen, dass Jesus Christus in euch ist, in uns ist. Ja, nicht der da oben, der ist so weit weg und ich weiß nicht, ob er mein Gebet hört, sondern der in dir. Und da kann es gar nicht anders sein, dass er dein Gebet nicht hört. Ja, weil er hört das Gebet deines Herzens. Das Verstandesgebet, das kann manchmal sein, wo er nicht hört, weil es ein selbstsüchtiges Gebet ist. Es ist nicht unbedingt sicher, dass das erhört wird. Aber dieses Herzensgebet in Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist, das hört Jesus, weil er in deinem Herzen sitzt. Ja, und darum ist es so wichtig zu wissen, Jesus ist ja in mir. Ja, selbstverständlich ist er natürlich auch woanders, ist schon klar. Und im Himmel ist er auch, er ist halt einfach überall. Aber bei den Ungläubigen ist er halt nicht im Herzen oder im Geist des Menschen. Da ist Tod drin. Und bei uns Christen ist Leben drin, da ist Jesus drin. Das macht's aus, auch wenn Jesus überall ist, aber in den Ungläubigen ist er halt einfach nicht. Da ist tiefste Finsternis und Tod. Darum ist so wichtig, dass die Menschen sich bekehren, dass Licht hineinkommt, dass Leben hineinkommt und dass dieser Lebensquell dann auch sprudelt. Wie gesagt, durch diesen Geist in dir, denn du bist ja Geist, du bist ein geistlicher Mensch. Ja, du bist nicht bloß Seele und Leib, sondern du bist Geist, Seele und Leib. Und darauf müssen wir bauen, da müssen wir uns hinkonzentrieren, weil dadurch trittst du mit Jesus in Verbindung und in Kommunikation. Also ein erlöster, wiedergeborener, erweckter Geist hat nämlich relativ scharfe geistliche Sinne. Ja, wenn er aufgebaut ist, wenn er trainiert ist, dann nimmt er geistliche Dinge wahr. Dann kann er die geistliche Welt gut wahrnehmen. Und es ist wichtig, erstens, dass du weißt, was Gottes Wille ist. Zweitens, dass du weißt, wo der Feind steht, um dich zu blockieren oder zu berauben oder zu zerstören, damit du ihm widerstehen kannst. Und einfach, dass du die Stimme Gottes immer deutlicher vernehmen kannst. Dazu ist einfach dein Geist notwendig. Und Jesus hat eben gesagt, meine Schafe folgen mir, sie kennen mich, sie kennen meine Stimme. Ja. Und solche erweckten Christen, die im Geist helle sind, werden die Stimme Gottes hören, sie werden ihm folgen. Sie werden Träume und Visionen haben, so wie uns die Bibel das auch berichtet. Und sie werden in dem Segensfluss bleiben. Und wenn Satan auf der Matte steht, werden sie ihm standhaft widerstehen, ihm standhalten und zurechtweisen und unter ihren Füßen zertreten. Weil das ist unser Vorrecht in Christus Jesus. Also wenn dein Geist helle ist, aufgeweckt ist, aktiv ist, dann hört er die Wahrheit und versteht sie. Ja, da macht das Bibellesen viel mehr Spaß, weil dann kommt immer, ah ja, aha, verstehe ich, ganz klar, das will er sagen. Und nicht, ach, was heißt denn jetzt das wieder? Und die Seele in dir, die ja von der natürlichen Seite her das Dominante ist, im Verstand und die Gefühle und so weiter, die muss lernen, auf deinen Geist zu hören und nicht auf das Fleisch, auf den irdischen Bereich. Ja, das ist ein bisschen ein Konflikt, weil das Fleisch, sagt uns die Bibel, begehrt gegen den Geist auf. Aber wenn wir uns bewusst auf den Geist einlassen und auf ihn konzentrieren und ihn wach haben und die Herrschaft übergeben, dann muss das Fleisch sich unterordnen, weil der Geist ist stärker. Und wenn du so ein Rema-Wort hörst vom Herrn, so ein direktes Reden an dich, dann ist es eine tolle Sache. Das kann man nicht erzwingen, aber es kommt halt einfach vor. Wenn ich mich erinnere, ist ja schon 30 Jahre her, auf Silvester 1992 war das noch, 92, ja, dann 1. Januar war dann 93, waren wir in der damaligen Gemeinde auf den, so eine Silvesterparty von den jungen Erwachsenen und wir sitzen da so am Tisch und da hinten war gerade Lobpreis und während dem Lobpreis spricht der Heilige Geist zu mir, dass die Margot meine Frau wird. Nur diesen einen Satz. Sie saß ein bisschen schräg gegenüber. War überhaupt nicht drauf eingestellt zu der Zeit. Was mache ich jetzt da damit? Ne? Aber der Herr hat gesprochen und so ist es geworden. Am 10. September oder 11. dann kirchlich in der Gemeinde haben wir geheiratet. Das waren nur ein paar Monate. So lief das, wenn der Herr zu jemandem spricht, so deutlich, so ein Rema-Wort, wie man es nennt, dann ist es fix, dann wird es auch so. Aber das ist eben nicht immer, aber das normale Wahrnehmen aus dem Geist heraus, was Gott will oder was du tun oder lassen sollst, was lang geht, das ist etwas, was eigentlich immer sein sollte, wenn man sich auf den Geist konzentriert, wenn man den Geist trainiert hat, auch das, ja, dieses Fixieren auf die geistlichen Dinge, dann kommt es hervor. Heißt aber nicht, dass du deinen Verstand nicht mehr benutzen sollst. Ja, auch der Verstand soll benutzt werden, weil Gott auch oft im Verborgenen einen Verstand lenkt, dass du das Richtige denkst und die richtigen Ideen hast und die richtigen Entscheidungen triffst, ohne dass er jetzt wortwörtlich irgendwas sagte. Aber wie gesagt, es kommt aus dem Geist heraus, weil Gott durch den Geist arbeitet. Die Schafe, sie folgen dem Hirten, weil sie ihn kennen und vertrauen. Ja, wie Jesus in Johannes 10, 27 sagte, weil sie seine Stimme kennen. Ja, und diese Stimme Jesu, diese innere geistliche Stimme oder das Wahrnehmen des Geistes ist ein Lernprozess. Die Böcke, naja, das sind die, die nur eigene Wege gehen. Die gehen in die Irre, die meinen, sie sind ja selber schlau. Sie brauchen ja die Führung von Jesus gar nicht. Die gehen halt dann in die Irre, kann man auch nichts machen. Aber wir wollen die sein, die Schafe, die dem Hirten folgen, dem guten Hirten. Und er führt uns auf, ja, wie der Psalm 23 sagt, auf grüne Auen zu stillen Wassern, bereitet einen Tisch im Angesicht der Feinde, ja, wo es halt einfach alles da ist und wo es uns gut geht. Also mach dich deines erlösten Geistes bewusst. Setz ihn frei und mach ihn für dich nutzbar. Ja, es ist Gottes Wille für dich, dass du den Geist in dir für dich nutzbar machst. Auch in der Kraft, dass du diese Kraft freisetzt, die in dir ist. Ja, du bist nämlich, wenn du wiedergeboren bist, ein Geistlicher. Und wenn du im Geist wandelst, das ist lernst, dann wirst du auch als Geistlicher wahrgenommen. In der Regel werden die Pfarrer als die Geistlichen bezeichnet. Aber das sind sie in allermeisten Fällen nicht. Und höchstens mit einem anderen Geist, einem religiösen, aber nicht mit Gottes Geist. Also wenn du geistlich helle bist, wach bist, bist du nämlich ein Geistlicher. Und dann kannst du von diesem Geistlichen in dir profitieren. Denn es hat einen riesen Vorteil. Der Geist in dir hat nämlich 100% Glauben. Im Geist gibt es keinen Zweifel. Wenn was zweifelt, ist es deine Seele und dein Verstand, dein Herz praktisch gesagt, ja. Aber wenn es vom Geist inspiriert wird, erfüllt wird, dann weichen Zweifel und Unglauben und Befürchtungen immer mehr zurück und der wahre biblische Glaube bekommt die Oberhand und du hörst das Wort des Herrn und du hörst oder nimmst wahr, wo es lang geht und was, wie du glauben kannst und sollst und dann hast du auch viel mehr Erfolg in deinem Gebetsleben. Weil in deinem Geist ist Gottes Art des Glaubens. Ja, das ist nicht mit dem Verstand muss man sich ganz fest anstrengen, jetzt muss ich aber ganz fest glauben, ah, habe ich wieder Blödsinn gedacht oder geredet. Nein, aus dem Geist heraus, wenn es sprudelt, da wird es einfacher. Darum ist es so wichtig für uns Christen, dass wir diese Quelle anzapfen, dass wir das auspacken, was der Herr in uns hineingelegt hat. Wir werden unschlagbar. Wir sollen ja werden wie Jesus. Christus soll in uns Gestalt gewinnen, sagt der Paulus. Und Jesus war unschlagbar. Kraft ist von ihm ausgegangen. Und er wusste, wo es lang geht. Wenn aber beim Christen die Seele so dominant ist, dann wird es schwierig. Aber es ist nicht unmöglich. Wichtig ist bloß, dass du diese Botschaft hörst und nicht morgen wieder vergessen hast, sondern anfängst, dich auf den Geist zu konzentrieren und es umzusetzen, den Geist freizusetzen, das Sprachengebet umzusetzen, Lobpreis und auch im Lesen, in dem Neuen Testament vor allen Dingen, Glaubensbekenntnisse machen. Das musst du nicht den ganzen Tag machen, aber immer wieder, zwischendurch. Man kann so viel nebenbei, neben der Arbeit, neben irgendwas, kann man das tun. Auch wenn du dich niederlegst und wenn du ruhig wirst und ausruhst, kannst du das tun. Okay, wenn du kurz wegschläfst, macht ja nichts. Der Geist schläft ja nicht. Aber es ist wichtig und es ist gut. Es ist nämlich so, wenn du richtige Glaubensbekenntnisse machst, schleuderst du feurige Pfeile auf deinen Feind, auf die Widersacher, auf die dämonischen Mächte, die gegen dich stehen und schlägst sie in die Flucht und schlägst sie K.O. Wenn du es nicht tust und immer bloß auf ihre Zweifelgedanken Acht gibst, die sie dir einflößen, die auf dich geschossen werden, dann ist es nicht gut für dich. Also wer besser schießt, der gewinnt den Kampf unterm Strich. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Wahrheiten kennen und dass wir diese Glaubensbekenntnisse anhand der Wahrheit auch machen und nicht bloß dem Herrn vorklagen und jammern, wie schlecht es uns geht und er möge doch bitte etwas tun. Das ist nicht unbedingt falsch, aber das soll kein Dauerzustand sein. Das ist der Zustand, wenn man mal wirklich richtig down ist, dann schreibt man zum Herrn. Aber ansonsten sollen wir den Kampf wieder aufnehmen, unsere Waffen, geistlichen Waffen auspacken. Das Wort ist das Schwert dafür und siegreich sein. Okay, das kann sein, dass es eine Zeit lang gar nicht einmal nach außen hin gleich sichtbar ist, was du da tust. Und der Feind wird dir sagen, siehst du das, das hilft dir auch nichts und so, weil er möchte dich ja davon wieder abbringen, weil er eh schon 5 blaue Augen hat, die du ihm geschlagen hast. Aber hör nicht auf, mach weiter Bekenntnisse und der Tag des Durchbruchs wird kommen. Ja, wenn es eine Zeit lang im Verborgenen ist, aber plötzlich wird der Durchbruch kommen, dein Feind ist besiegt und beseitigt und der Segen kann ungehindert fließen in dein Leben. Lass dir es nicht rauben. Wie sagt man so schön, lass dir nicht die Butter vom Brot nehmen. An dem Punkt scheitern nämlich so viele Christen. Und dann geht es ihnen nicht gut und dann haben sie riesige Fragezeichen da oben am Kopf und wissen nicht mehr warum und wieso. Und das Problem ist, sie werden nicht so gelehrt. Dann machen sich religiöse Lügen bereit und die müllen den Geist eigentlich zu. Ja, und dann übernimmt die Seele den Part des Geistes und die Seele kommt halt einfach nicht mit viel Kraft hervor. Ja, ein bisschen was kommt aus der Seele auch, aber so die richtige Power kommt halt einfach aus dem Bereich des Geistes, weil der Geist an Gott angesteckt ist. Ja? An der Kraftstromsteckdose, kann man sagen. Da kommt was richtig rüber. Da kommt Kraft für Heilung, für Zeichen und Wunder, für Weisheit, was du brauchst. Aber die das nicht tun, die entwickeln dann so eine Art christlich-religiöse Haltung, gehen schön brav in den Gottesdienst, in den Hauskreis, weil sie meinen, das müssen wir tun, weil dann, wenn wir das nicht tun, werden wir auch gleich überhaupt nicht gesegnet, weil uns dann der Herr nicht liebt oder so. Alles Lügen des Teufels. Aber die Kraft fehlt halt einfach. Ja, die Steckdose ist ausgeschaltet. Das ist übel. Der Geist ist es, sagt Jesus, der die Sache lebendig macht. Das Fleisch, die Seele und der Leib nützt uns nichts. Aus dem Geist kommt das Echte, das Kraftvolle. Ich lese vor, Johannes 6, 63 ist es. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Ja? Oder ähnlich Paulus an Timotheus, 1. Timotheus 4,8. Die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Die Gottseligkeit ist aber zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Also bei der leiblichen Übung hier ist nicht irgendwie Sport oder Gymnastik gemeint, wie es auch schon manche gesagt haben. Mit dem hat es gar nichts zu tun. Leibliche Übung ist gemeint, Gesetzeswerke zu tun, die Dinge tun, die sie im Alten Testament so alles tun mussten. Er sagt, das ist zu wenig Nütze, das bringt unterm Strich nichts. Aber die Gottseligkeit, die Dinge des Geistes, sind zu allen Dingen Nütze, ja, weil du einfach an der Kraftquelle bist. Und diese Dinge der Gottseligkeit, die geistlichen Dinge, sie haben die Verheißung des Lebens, sagt der Paulus, und nicht bloß des Zukünftigen, sondern auch des Jetzigen. Auch jetzt sollst du was davon haben, vom Gesetz und den Vorschriften, die die Juden damals alles so tun mussten. Das bringt nichts, da kommst du nicht weiter. Und ja, es gibt heutzutage immer wieder auch Christen, die dann wieder anfangen, diese Dinge des Gesetzes hervorzukramen und meinen, jetzt müssen wir das wieder, weil ja nichts weitergeht, wahrscheinlich müssen wir das noch tun und jenes noch tun und die jüdischen Feste einhalten und keine Ahnung, was ihnen noch alles einfällt. Man hat es angegeben, ja, ob das mit dem Schweinefleisch essen eigentlich richtig ist und so. Leute, das Gesetz ist zu Ende mit Christus Jesus. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt. Ja, Jesus selber hat gesagt, das Gesetz und die Propheten gehen bis zu Johannes dem Täufer. Bis dahin. Ab jetzt, hat er gesagt, wird das Reich Gottes verkündigt. Das ist eine ganz andere Botschaft. Das Reich Gottes ist nämlich das geistliche Reich. Und deshalb schauen wir auf den Geist. Und deshalb ist es für uns so wichtig, dass wir wissen, der Geist in uns ist durch das Opfer von Jesus erlöst. Und wenn der Glaube an Jesus allen Christen, uns allen was nützen soll, so muss er auf den Geist setzen. Dann muss er den Geist in sich spüren, aufspüren, suchen und wird die Herrlichkeit Gottes erleben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, und Jesus Christus ist halt einfach in uns und damit auch die Herrlichkeit. Tatsache, nicht bloß eine Hoffnung. Früher war es eine Hoffnung, jetzt ist es ein Fakt. Und wenn dein Geist aber eingeschlafen ist, so muss er wieder aufgeweckt werden. Also Erweckung. Kennt ihr das Wort Erweckung? Alle erwarten Erweckung. Jetzt kommt dann Erweckung, so, jetzt höre ich schon seit über 30 Jahren. Aber es ist nicht gekommen. Warum? Ja, weil die Christen nicht erweckt sind geistlich. Weil sie alle bloß fleischliche Dinge tun. Die Christen müssen, hallo, wach gemacht werden, geistlich wach. Ich bin ja hier, ich bin ja in euch, sagt Jesus. Auf was wartet ihr noch? Sucht mich in euch. Ich habe mich finden lassen und dann geht's ab, die Post. Ja, die Christenheit wartet jetzt schon über Jahrhunderte auf Erweckung. Aber sie müssen zuerst selber erweckt werden. Dann werden sie zu einem Erweckungsfeuer und dann wird auch in Deutschland und in deiner Umgebung Erweckung geschehen. Aber ohne Erweckungsträger wird es auch keine Erweckung geben. Und das Wichtigste dazu ist, dass du entsprechende Glaubensbekenntnisse machst. Zum Beispiel so, ich lese es einmal vor, das musst du halt dann ein bisschen in der Praxis selber formulieren und ein bisschen langsamer, damit du auch intensiv deinen Glauben da hineinlegen kannst. Als Beispiel lese ich es vor. Mein Geist ist erlöst, lebendig, wiedergeboren, versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Lichts. Mein Geist ist voller Wahrheit, Weisheit und Gerechtigkeit. Er ist voller Kraft und Herrlichkeit. Der Geist Christi ist in mir. Gottes Kraft ist in meinem Geist. Ich setze meinen Geist frei und er erfüllt meine Seele und meinen Leib. Ströme lebendigen Wassers fließen aus meinem Geist. Oder Licht scheint aus mir. Und so weiter. Und dieses Bekenntnis, ich bin gerecht an Geist, Seele und Leib, weil Leben in mir ist, weil ich erlöst bin durch das Opfer von Jesus. Das sind ganz, ganz, ganz wichtige Aussagen und Glaubensbekenntnisse. Damit bringst du Siege in der geistlichen Welt, in deinem Leben voran und werden offenbar. Weil wir leben ja dann im Sieg Jesu. Dann bist nicht mehr du der den Sieg erringt mit irgendwelchen Halten von irgendwelchen Vorschriften und Geboten, sondern ruhst du in dem vollbrachten Sieg von Jesus. Es ist ja vollbracht, aber durch den Glauben und diese dementsprechenden Bekenntnisse gehst du immer mehr da hinein und immer mehr ruhst du in seinem Sieg. Und dieser Sieg von Jesus wirkt sich aus in deinem ganzen Leben. Negative Umstände verändern sich nach und nach zum Guten. Egal was es ist, für den Herrn ist nichts unmöglich und nichts zu schwer. Aber es muss durch dich fließen. Du sitzt am Hebel, du sitzt am Schalter. Mit deinem Glauben und mit deinem Mund bist du am Schalter. Gut, also lass nicht eine Blockade sein zwischen deinem Geist und deiner Seele. Lass nicht zu, dass der Satan da Blockaden hineinschiebt. Ja, dann wirst du kraftvoll sein. Dann wirst du zum Salz, wie Jesus sagt. Ihr seid das Salz dieser Welt, das Salz der Erde. Ja, das Salz ist konservierend. Das, wo Salz ist, da kann nichts schlecht werden. Da kann der Satan nichts Schlechtes hineinbringen, weil das Salz einfach die Kraft Gottes ist, die das alles, das Negative, das Schlechte, das Böse zurückhält. Oder dann bist du auch Licht. Wenn dein Geist wach ist, dann bist du Licht. Wie Jesus sagte, ihr seid das Licht der Welt. Ja, weil er das Licht in dir ist. Und es scheint aus dir. Und dann bist du Licht. Ganz klar, wie eine Lampe eine Birne drin hat und die Birne leuchtet, somit leuchtet auch die Lampe. Und wenn Jesus in dir ist, das Licht, dann bist du die Lampe und du leuchtest. Und das ist wichtig. Die Welt ist in der Finsternis und sie braucht ein Licht. Sonst geht es von einem Problem zum anderen. Und wer soll das Licht bringen, außer wir Christen? Und deshalb soll da nicht irgendwie die Birne verrußt sein oder zugedeckt sein, sonst leuchtet ja die Lampe nicht. Sondern die Birne, der Geist in dir, soll wach sein, soll klar sein, soll leuchten. Also wehre dich gegen das, wo der Satan da immer wieder Blockaden reinhaut zwischen deinem Geist und deiner Seele und dann die Seele aus dem Geist nichts mehr wahrnehmen kann. Darum ist es so wichtig, dass wir nicht immer Sauerteig aufnehmen. Jesus sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Weil dies ist genau das, was die Birne in dir verdunkelt. Dann kann die leuchten, was sie will, eine dunkle Decke drüber und das leuchtet nicht. Und das ist schlecht. Der Sauerteig, die Irrlehren, ja, das Pharisäertum, das religiöse, antichristliche Zeug, das ist das Gift der ganzen Sache. Dann fangst du wieder an zu leuchten, dann wird das Licht wieder oben aufgestellt, auf den Scheffel und nicht darunter, wie es Jesus gesagt hat. Also Licht einschalten. Ihr seid Licht. Ich gebe euch heute ein bisschen feste Speise und nicht bloß Babynahrung. Babynahrung ist eine gute Milch, das ist ja in Ordnung für Babys, aber nicht für Erwachsene oder für die, die erwachsen werden sollen. Weil wenn du ein Menschenkind immer nur Milch gibst und ist schon 10 Jahre alt und kriegt immer bloß nur seine Milch und seinen Milchbrei, dann wird das nichts Gescheites, oder? Und schon gar nicht, wenn die Milch verwässert ist oder vergiftet ist. Aber wenn wir aus dem Babystadium herauskommen wollen, dann brauchen wir nach und nach auch feste Speise, so wie es der Paulus auch ausdrückt im 1. Korinther 3, 1 und 2. Kann ich euch einmal schwarz auf weiß vorlesen. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie jetzt noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Ja, fleischlich, irdisch gesinnt auf die Dinge, die man sehen kann, berühren kann, riechen kann, schmecken kann, auf die natürlichen Dinge und nicht auf die geistlichen. Aber der Christ, der auf die geistlichen Dinge sich fixieren kann, der kriegt feste Speise, weil der kann es verstehen, der kann es annehmen. Wenn du in einer Gemeinde bist, wo du immer bloß Milch als Nahrung bekommst, da wirst du nie zu einem guten, reifen, erwachsenen Christen dich entwickeln können. Also gebe ich heute einfach ein bisschen Geistlehre. Vielleicht schluckt einer ein bisschen hart heute, das mag ja sein. Vielleicht auch nicht. Vielleicht seid ihr auch schon ganz gut vorwärts gekommen. Würde ich mich sehr freuen. Aber ja, auch wenn du ein bisschen hoch beißen musst, schluck's runter. Es ist die Wahrheit. Ja, du wirst stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Damit trachtest du nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, Ja, das Reich Gottes ist ein geistliches Reich, es ist nicht ein Reich dieser Welt. Und durch geistliche Speise trachtest du danach. Und der Herr hat gesagt, dann wird alles andere hinzugefügt. Warum? Weil von deinem Inneren heraus einfach Kraft fließt oder Segen kommt und dann muss sich das Irdische dem unterordnen und es muss dir das Gute zugeführt werden. Da beißt die Maus sozusagen keinen Faden ab. Du hast nämlich den Segen von Abraham geerbt als Christ. Das ist dein Vorrecht. Das Bürgerrecht des Himmels haben wir bekommen. Das ist eine ganz tolle Sache. Okay, darum die Erlösung unseres Geistes. Aber wie gesagt, auch die Seele und der Leib ist erlöst worden durch das Opfer von Jesus. Aber es ist nicht immer gleich voll sichtbar. Weil auf Hoffnung hin, sagt der Paulus, sind wir errettet worden in Römer 8, 24. Also wir haben die Hoffnung, dass es immer besser wird und dass es eines Tages am Tag X vollkommen wird. Auch wird deine Seele vollkommen sein und auch unsere Leiber werden dann vollkommen sein, wenn der Tag kommt, wo wir umgestaltet werden und entrückt werden auf die Ebene von Jesus. Da werden wir sein wie er. Aber die Sündenvergebung, das ewige Leben, das hat die Seele bereits in der Tasche. Das hat sie bereits bekommen, eben durch die Wiedergeburt des Geistes. Ja, und ein ewiges Leben, dann auch in der Herrlichkeit und niemals in der Verdammnis, in der Hölle, wie man sagt, wird es für deine Seele geben, weil die Sünde eben nicht mehr da ist. Sie ist gesöhnt worden durch das Opfer von Jesus. Und das muss die Seele erst erkennen. Die Seele ist etwas, die was lernen muss. Ja, die Seele muss die Wahrheiten aufnehmen, erkennen, muss sie ein bisschen zusammenschieben können, wie hängt das alles zusammen. Und so kann die Seele auch frei werden, wachsen, das erleben, was ihr eigentlich schon zusteht. Vor allem, wenn die Seele keine Schuldgefühle und Anklagen mehr in sich trägt. Das ist ja schon ganz viel wert. Darum sage ich ja so oft, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind und frei vom Gesetz. Und das macht uns nämlich frei von Anklage und Schuldgefühlen. Eines Tages wird unsere Seele von dem, was sie jetzt noch bedrückt oder Schwierigkeiten bereitet, komplett befreit von dem ganzen fleischlichen Ballast. Ja, dann ist das Ziel erreicht, das Ziel unserer Hoffnung, die vollkommene Erlösung, das Wiederkommen Jesu, unsere Vereinigung mit ihm, sagt es auch die Schrift. Das ist unser Ziel und die Hoffnung, die wir darauf haben, schreibt der Paulus, ist für unsere Seele ein sicherer, fester Anker. Kannst du auch nachlesen in Hebräer 6, 19. Ich lese nicht jetzt alles, sonst wird es einfach zu lang. Aber wie gesagt, jetzt in unserer irdischen Lebenszeit soll es unseren Seelen auch wohl ergehen. Auch wenn es nicht immer ganz so rund läuft, aber Gottes Wille ist es, dass es deiner Seele in allem wohl ergeht. Aber das geht durch den Geist. Darum haben wir wieder beim Geist. Wenn der Geist diese Erlösung hat und du diesen freisetzt, dann profitiert eben die Seele vom Geist und dann auch noch der Leib. Aber grundsätzlich ist es Gottes Wille, dass es deiner Seele wohl geht. Steht im 3. Johannes 1, 2. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Das ist Gottes Wille für die Glaubenden. Und wir glauben an das Erlösungsopfer, wir glauben, dass es vollbracht ist und das macht es auch dann lebendig und bringt die Auswirkungen dann auch in deiner Seele hervor. Wenn ein Mensch sich bekehrt, in Anführungsstrichen bekehrt, und es geschieht null Veränderung, weder zum Besseren noch zum Schlechteren, der ist immer noch derselbe und es tut sich nichts und man kommt überhaupt nichts Geistliches hervor, dann weiß ich nicht, ob die Wiedergeburt stattgefunden hat, ob die Bekehrung echt war oder ob es jemand bloß mitgemacht hat, weil die anderen das auch gemacht haben oder weil irgendjemand gesagt hat, das sollst du mal machen. Bekehrung muss schon eine echte Sache sein. Eine echte Hinwendung zu Jesus als persönlichen Retter und Erlöser. Dann wird sich auch was verändern in der Seele und auch im Leib, weil vom Geist her die Veränderung schlagartig geschehen ist durch die Wiedergeburt, es muss sich irgendwas tun. Kann gar nicht anders sein. Weil durch den Geist wird auch die Seele aufgebaut, erfrischt, verändert, gelehrt und so weiter. Gut, der Geist in dir, wenn wiedergeboren ist und freigesetzt wird und erfüllt wird mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, dann kommen Früchte hervor, Auswirkungen, wenn man halt eher sagen. Und diese sind uns beschrieben im Galater 5, 22. Und diese Liste ist jetzt mit Sicherheit nicht vollkommen. Da gibt es noch viele andere Dinge, die hervorkommen aus dem Geist, wenn er eben von Neuem geboren ist und Jesus in ihm wohnt. Aber Paulus zählt hier mal auf: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Diese Dinge kommen hervor. Es muss sich was ändern. Wenn Menschen mit der Liebe nichts anfangen können und sagen, aber sie sind Christen, dann stimmt was nicht. Wenn Menschen überhaupt keine Freude von innen heraus haben und keinen inneren Frieden, dann ist er entweder nicht wiedergeboren oder es wurde einfach nicht freigesetzt und zugemüllt von Religion. Irgendeine Sache ist dann einfach nicht, was nicht in Ordnung und es passt nicht. Da muss man daran arbeiten, ganz einfach. Weil der Herr möchte, dass diese Dinge zum Vorschein kommen, aber nicht durch Gebot, ja, du musst aber jetzt lieben, sondern durch Freisetzen des Geistes, dann bist du ein liebender Mensch. Ja, und ein freudiger Mensch und ein friedvoller Mensch und ein langmütiger, geduldiger Mensch und ein freundlicher Mensch und so weiter. Weil eben von innen heraus dieses aktiviert ist. Und es kommt eben bei einem geistgesinnten Menschen durch die Seele und den Körper zum Ausdruck. Die Ängste und die Sorgen verschwinden, die Zweifel und der Unglaube wird beseitigt. Ja, Zuversicht, Glaube entsteht und Wahrheiten werden erkannt. Und es öffnet obendrein noch das Wirken für den Heiligen Geist durch die Gaben, die er uns ja gebracht hat. Dann müssen nämlich die dämonischen Mächte aus deinem Leben zurückweichen und verschwinden und feststellen, hoppla, bei dem, der ist ein echter Christ, da habe ich meine Rechte verloren. Ja, ich kann zwar noch mal versuchen, ein bisschen zu attackieren und ein paar Pfeile zu schießen, aber wenn du im Geist helle bist und wach bist, fängst du dich ab mit dem Schild des Glaubens und nichts kann dir passieren. Es ist die Aufforderung des Paulus im Galater 5, 16, wandelt im Geist. Ja, wandelt auf der Ebene des Geistes. Lebt nach dem Geist, lass den Geist der sein, der dich führt, der die Frucht bringt. Und dann sagt er hier weiter, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das heißt, dann wirst du auch nicht mehr in der Sünde verharren und sündig leben, weil du nicht mehr willst von innen heraus. Geistgesinnter Mensch, da wird nicht mehr das Fleisch die Oberhand haben, sondern eben der Geist, der aus Gott geboren ist. Christus Jesus wird Gestalt, wird sichtbar. Christus Jesus wird durch solche Leute lebendig, wird leben und wird wirken und sichtbar werden. Die fleischlichen Begierden, die streiten gegen die Seele, sagt der Petrus, 1. Petrus 2, 11. Da soll man sich enthalten, da soll man sich ein bisschen nicht auf das Glatteis begeben und dann wieder auf die Schnauze fallen. Bleiben wir lieber auf der Ebene des Geistes. Darum ist ja das, wo ich immer sage, wenn du in eine Gemeinde gehst, da wo dir viel Religion vermittelt wird und Gebot und was du noch alles tun musst, kommst du eben einfach wieder aufs Glatteis. Und dann liegst du irgendwann wieder auf der Nase, weil dann nicht dein Geist die Oberhand hat, eben, sondern dein Fleisch, dein religiöses. Und das möchte ich einfach nicht. Ich kenne das, ich bin ja doch schon sehr lange gläubig und schon fast von Anfang an Hauskreisleiter und sonstige Dienste in den Gemeinden. Ich habe viel Erfahrung gesammelt, gute und schlechte. Und die schlechten, die tun wir weg, die Dinge, was wir merkt haben, das ist nicht gut, das tut man weg. Und die guten Dinge, die biblischen Dinge, die trainiert man, die tut man forcieren und dann kommt man immer mehr auf eine höhere Ebene des Geistes, da wo es dann einfach auch funktioniert mit der Kraft. Okay, auf jeden Fall, wenn dein Geist freigesetzt wird, aktiv gehalten wird, wird deine Seele immer mehr Frieden haben, keine Verdammnis, keine Schuldgefühle, keine Depressionen, keine Zornausbrüche, Dummheiten verschwinden. Ja, es gibt Leute, die machen Dummheiten, oder? Hast du schon mal Dummheit gemacht? Dann hast du festgestellt, es war dumm, jetzt habe ich den Salat da. Sündige Lüste werden verschwinden und einfach Bosheiten. Es gibt nämlich Leute, die haben Bosheiten im Kopf. Ja, solche gibt's. Das sind die Giftspritzen, wie man oft sagt. Den geht man dann gern aus dem Weg. Und solche Menschen sollen ja wir nicht sein. Wir sollen ja friedenliebende und liebende Leute sein, wo die anderen Kontakt damit suchen. Und nicht, oh, jetzt kommt der schon wieder, geh mal lieber aus dem Weg, weil da kriege ich wieder irgendwann was hingerieben. Wir sollen das nicht sein. Und darum will uns der Geist verändern, von den Bosheiten weg hin zu den Früchten des Geistes. Dann hast du auch noch den Vorteil, wenn der Geist wach ist in dir, dass es auch auf deinen Verstand sich auswirkt. Wenn dein Verstand frisch ist und fit ist und auch fit bleibt, auch wenn du schon mal älter wirst und wo die anderen sagen, ja, jetzt bin ich schon so alt, da funktioniert es nicht mehr so gut. Das soll bei uns Christen nicht so sein. Die Schrift sagt, im Greisenalter werden wir kraftvoll und frisch sein, um Gottes Gerechtigkeit zu verkünden und so weiter. Und auch Mose oder Abraham, die waren halt auch im Alter noch fit, weil sie geistgesinnte Leute waren. Auf jeden Fall wirst du dann für deine Mitmenschen ein angenehmer Zeitgenosse werden und das ist gut. Außer die, die den Glauben ablehnen, sage ich mal, für die bist du nicht unbedingt angenehm. Für die Leute Satans bist du ja ein störendes Glied, weil die das Licht nicht vertragen, das von dir ausgeht. Mit dem muss man aber auch leben können, umgehen können. Das ist auch normal. Aber so die normalen Leute, die finden normalen Christen angenehm, wenn er geistlicher ist. Ja, wenn der Christ der ist, der immer bloß mit schlauen Bibelsprüchen kommt und die Leute zudonnert und zumüllt mit seinen schlauen Bibelsprüchen und die überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lässt, dann ist auch nicht unbedingt ein angenehmer Zeitgenosse, okay? Muss man schon ein bisschen mit Weisheit vorgehen. Okay, der letzte Punkt wäre noch der Leib. Da gehe ich jetzt bloß ganz kurz drauf ein, sonst wird es viel zu spät. Auch der Leib ist durch das Opfer von Jesus erlöst, auch wenn er noch genauso aussieht wie vorher, auch wenn er sich noch auf der irdischen Ebene befindet, aber er profitiert von der Erlösung des Geistes und die Kraft des Geistes kann dann den Leib auch durchdringen. Und ist auch legitim, weil er eben erlöst ist. Und vor allem ist der Leib durch das Opfer von Jesus von Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen erlöst. Jetzt wirst du dir denken, ja, ich habe da noch eine Krankheit und da noch ein Problem und so weiter. Aber schau nicht auf das Problem, sondern schau auf die Wahrheit. Und die Wahrheit wird das Problem vertreiben. Die Verheißung steht fest. Er trug all unsere Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen an seinem Leib ans Kreuz. Ja, das ist Fakt, kannst du Jesaja 53, Matthäus 8, 17, 1. Petrus 2, 24 schwarz auf weiß nachlesen. Okay, unsere irdischen Leiber sind noch irdisch, können krank werden, können verletzt werden und brauchen halt Heilung. Ja, aber das kann auch eben geschehen, wenn der Geist nach und nach freigesetzt wird. Vor allem, wenn du weißt, dass durch das Erlösungswerk von Jesus dir das zusteht. Es gehört dir. Ja, der Teufel möchte es bloß ausreden. Und das soll so dir geschehen nach deinem Glauben. Deshalb muss dein Glaube eben auf die Wahrheit zurechtgerückt werden. Dann wird der Glaube auch dementsprechend die Ergebnisse bekommen. Es ist ein Teil unseres Erbes, dass wir auch in dieser jetzigen Zeit mit Kraft und Gesundheit körperlich gesegnet sind. Paulus zum Beispiel war so voll des Geistes, dass sogar die Schweißtücher und seine Schürze von ihm weggenommen wurden und auf die Kranken gelegt wurden und Krankheiten wichen und die bösen Geister sind ausgefahren, bloß wegen den Tüchern. Solche Power ging von diesem geistlichen Mann aus. Da sehen wir, das Luft nach oben ist noch ziemlich, ja, viel. Aber es ist Fakt, was der Herr will. Ja, und alle heißt es, als der Paulus auf die Insel kam hier, Matthäus 28, 9, alle kamen und auch die übrigen auf der Insel, die Krankheiten hatten, sie kamen herbei und wurden geheilt. Das ist Gottes Plan mit seinem Evangelium. Warum? Weil Jesus die Krankheiten trug und durch sein Erlösungswerk unsere Körper von Krankheiten erlöst sind. Ja, musst du wissen, du bist erlöst. Ja, nicht sagen, oh, ist aber noch, der Fuß tut noch weh oder der Kopf tut weh oder da habe ich noch diese Krankheit, muss ich Tabletten schlucken oder so. Die Wahrheit ist, die höhere Wahrheit ist, also es gibt ja zwei Wahrheiten, die irdische und die geistliche. Und wir schauen auf die geistliche. Die höhere Wahrheit ist, durch seine Striemen wurden wir geheilt. Ja, wir sind erlöst von Krankheit, Schwachheit und Gebrechen. Und so wird dein Körper nach und nach auch immer mehr frisch und fit. Die Erlösung, die vollkommene Erlösung steht noch aus, die erwarten wir. Römer 8, 23 sagt uns das, dass wir noch seufzen in uns selbst und wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Okay? Die totale Umwandlung, die Umgestaltung, wie es auch der Paulus oft nennt, die Entrückung wird es auch genannt, in den geistlichen Bereich, dann ist auch der Leib vollkommen sichtbar erlöst. Aber das kommt. Okay, wir werden ihm gleich sein, sagt der Johannes, 1. Johannes 3, 2. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halleluja. Das ist die Hoffnung und die Zuversicht, die wir als Christen haben. Aber jetzt müssen wir uns auf den Geist konzentrieren. Da ist schon die ganze Fülle drin und den müssen wir anzapfen. Dann profitiert die Seele, dann profitiert der Leib und dann profitiert unser ganzes Lebenskonstrukt davon. Dann geht es uns gut. Wie gesagt, Fakt ist, er hat Erlösung von Geist, Seele und Leib für uns erwirkt durch seinen Tod. Und er starb komplett geistlich, seelisch und körperlich. Ja, es war ein kompletter Tod, nicht bloß äußerlicher. Und kannst du daran erkennen, dass er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war von Gott getrennt und war dann gestorben, weil er für uns zur Sünde war. Er wurde geistlich tot, ja, dieser Jesus. Aber er wurde geistlich auch wieder lebendig. Und wir, durch die Taufe in den Tod, ja, wir gehen das symbolisch, sagen wir nach, wir lassen uns taufen, mit ihm begraben und wir stehen wieder auf, wenn wir aus dem Wasser rausgehen, zum ewigen Leben. Lebendiger, ein Lebendiger kommt raus. Das ist das Schöne. Also du bist erlöst, du bist lebendig und du hast die Macht und die Fähigkeit, durch den Glauben den Geist in dir aufzuwecken, freizusetzen und davon zu profitieren. So, jetzt wollen wir einen Lobpreis machen.